Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, wir haben eben den Lesungstext gehört. Er ist zugleich auch unser Predigttext. Darin geht es um Wertsachen mit Bindestrich dazwischen. Hören wir nochmals aus dem Evangelium nach Matthäus. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft diesen Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte ebenfalls alles, was er hatte, und kaufte diese eine einzige Perle. Schauen wir uns das erste Bild mal an. Ich habe Ihnen etwas aus dem letzten Urlaub bei uns mitgebracht. Sie sehen ein Bild aus dem Römischen Museum in Aquileia, eine Stadt nördlich der Adria, war schon zur römischen Zeit ein Handelszentrum. Und dort hat man im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Hortfunde entdeckt. Also so etwas, was wir auch aus Augsburg manchmal kennen, irgendein Gefäß, ein Tonkrug oder ein Ledersack, gefüllt mit Geld. Und das hatte jemand vergraben. Und denken wir jetzt an den ersten Teil unseres Predigttexts, der Schatz im Acker. Im ersten Augenblick klingt dieser ganze Predigttext ziemlich kapitalistisch, wenig christlich. Da ist die Rede davon, jemand entdeckt etwas Wertvolles und alles, was er hat, verkauft er und kauft das. Und er kauft es und wird Eigentümer des Schatzes, weil wer in einem Grundstück etwas findet, Eigentümer des Grundstücks ist mit allem, was darin und darauf ist, so das bürgerliche Gesetzbuch, galt auch schon zu römischer Zeit, und damit wurde er Eigentümer des Schatzes. Mit der Archäologie ist es heute etwas anders, aber damals galt diese Regel. Und diese Hortfunde, das war alles, was jemand besessen hatte, und vermutlich hat es jemand irgendwo in der Erde, auf dem eigenen Hof, im Garten oder unterm Haus verborgen damals, weil man mit Gefahren rechnete, mit Krieg, Bürgerkrieg, Räubern, was auch immer. Und die Person, der all das gehörte, hatte wohl keine Gelegenheit mehr, den Schatz später wieder zu bergen. Wir wissen von der Person nichts, ob sie vertrieben wurde oder getötet wurde, wie dem auch sei. Und irgendwann später hat dann jemand auf seinem Grundstück solch einen Schatz gefunden und die Archäologen informiert. Und die haben gesucht, gegraben und den Schatz gesichert. Aber der antike Eigentümer hatte nichts mehr davon. Das erinnert an die Aufforderung an einer anderen Stelle im Evangelium, keine irdischen Schätze zu sammeln, die von Motten, Rost oder Räubern bedroht sind, sondern himmlische Schätze. Auch der zweite Teil unseres Gleichnisses hat es mit so einem Schatz zu tun. Wir haben da einen Kaufmann, der eine kostbare Perle findet. Stellen wir uns vor, er ist irgendwo auf dem Markt, geht die Stände ab, schaut, was so die Anbieter haben. In der Antike waren das Leute, die vielleicht irgendwo Handelsbeziehungen nach dem Nahen und Fernen Osten hatten, über die damals schon bestehenden Handelsrouten. Und die haben vielleicht irgendwo auf einem Marktplatz ihre Schätze, Weihrauch, Myrrhe, aber auch Gold, Silber und vor allem Perlen angeboten. Und der Kaufmann geht vorbei und schaut, prüft, schaut und dann plötzlich bleibt er stehen. Die Perle, die schaut er sich genauer an. Die ist es, die will er. Und er geht, macht alles, was er hat, zu Geld, verkauft es und mit dem Geld kauft er diese Perle. Dieses einzige wertvolle Stück. Denn so eine Perle hat da niemand außer ihm. Beide Teile des Gleichnisses haben was gemeinsam, aber sie unterscheiden sich auch in einem wesentlichen Punkt. Letztlich gemeinsam ist beiden, demjenigen, der ackert, und demjenigen als Kaufmann, sie sind wohlhabend. Wer nichts hat, kann nichts dafür kaufen. Also sie mussten schon irgendwo Vermögen und Besitz haben, denn sonst hätten sie es nicht liquidieren können. Beiden gemeinsam ist auch, sie finden etwas, das ihnen wertvoller ist als alles, was sie bisher haben. Egal was es war, ob ein Haus oder Schmuck oder irgendwelche Handelsgüter, nee, weg damit. Das eine wollen sie. Der eine will den Acker mit dem Schatz drin, der andere die Perle. Beide brennen leidenschaftlich für genau diese Sache. Sie haben etwas Wertvolleres entdeckt als alles, was sie je in Händen hatten. Bleiben wir nun beim Gleichnis vom Acker. Das können wir uns alle vorstellen, vor allem diejenigen, die vielleicht einen Garten daheim haben. Markus, würdest du uns das zweite Bild bitte einblenden? Dankeschön. Schauen wir mal auf diesen Acker. Lassen Sie sich nicht irritieren von den Spuren des modernen Fahrzeugs, die können wir mal ignorieren. Was so einen Acker auszeichnet, sind die gleichmäßig gezogenen Furchen. Egal wie der Boden gewellt ist, ansteigt oder abfällt, die Furchen sind gleichmäßig gezogen. Und stellen wir uns mal vor, wie das in der Antike war. Da war irgendein Landwirt, der vielleicht zwei Zugpferde oder eher zwei Zugochsen vor dem Pflug hatte und mit ihnen den ganzen Tag Acker um Acker beackerte, indem er mit dem Pflug durchfuhr. Stellen Sie sich die Tiere vor, schwer atmend unter dem schweren Joch. Damit sie überhaupt ziehen können, ihre ganze Kraft anwenden, hängt das Joch an ihnen fest, ähnlich wie wir manches Mal unsere alltäglichen Verpflichtungen auch als Joch empfinden. Und dann dahinter über einige Seile oder Lederriemen verbunden der Landwirt und dazwischen der Pflug, den er führt und lenkt, damit der Pflug möglichst gleichmäßig die Furchen zieht. Nicht zu dicht an der letzten Scholle, an der letzten Furche, auch nicht zu weit weg, sondern genauso, dass nachher die Pflanzen bestmöglich wachsen können und genügend Platz haben. Und stellen wir uns dieses schwer atmende Gespann vor. Der Bauer blickt geradeaus auf seine Tiere, peilt an, wie er die Furche zieht, aber er schaut jetzt nicht zum fernen Horizont, da hat er keine Zeit dazu. Und er will nur die Richtung halten, konzentriert sich ganz auf den Augenblick hier und jetzt. Er spürt, wenn seine Tiere müde werden. Er spürt, wenn sie ungleich ziehen. Und plötzlich ist da was, ein Hindernis. Wenn er an einen Stein stößt, muss er ihn wegräumen, damit nicht die Pflugschar dagegen stößt und stumpf wird. Sie wieder zu schärfen, war damals schon eine Heidenarbeit. Und wenn er ein größeres Hindernis hat, gar ein Felsen im Boden, muss er den rechtzeitig erkennen und dann den Pflug anhalten und vielleicht umsetzen und nach dem Hindernis wieder weitermachen. So ähnlich geht es uns doch auch in unserem Alltag. Wir bearbeiten doch auch Tag für Tag denselben Acker. Sei es, dass wir die Schulbank drücken, sei es, dass wir im Studium im Hörsaal sitzen oder im Beruf sind, am Schreibtisch, an der Werkbank, am Computer, wo auch immer. Wir gehen Tag für Tag dorthin, quasi wie hinter dem Pflug. Wir ziehen unsere Furchen Tag für Tag in unserer Arbeit, säen, ernten, bis sich der Tag neigt und dann gehen wir wieder heim. Und oft blicken wir doch auch tief versenkt in unsere Arbeit, sind ganz konzentriert auf das, was wir machen. Und wir haben dann keinen Blick mehr, was ringsum passiert, auch keinen Blick über unseren Acker, den Schreibtisch, hinaus. Und wir sind ganz damit beschäftigt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, wenn der Computer mal wieder streikt, Windows wieder das tut, was es nicht soll oder gar nichts tut, Reset und sonst was und Stecker ziehen, wenn gar nichts mehr hilft. Kurz, wir müssen schauen, dass das Ding läuft. Hindernissen müssen wir ausweichen oder sie aus dem Weg räumen. Und wenn wir jetzt diesen Bauern nochmal vor Augen haben, wie er mit seinem Pflug unterwegs ist, ganz konzentriert, Und irgendwann schweifen seine Gedanken ab. Er ist vielleicht mit den Gedanken zu Hause. Er ist vielleicht mit den Gedanken bei der Familie oder in der Vergangenheit, als er mal den Acker pachtete, auf dem er heute pflügt, und überlegt sich, war das die richtige Entscheidung? Ist der Acker fruchtbar genug? Hätte ich es anders machen sollen? Wer weiß. Und mitten in seinen Gedanken, plopp, ein dumpfes Geräusch, er hält an. Es klingt anders als ein Stein. Die Pflugschar ist nicht beschädigt, aber irgendwas hat sie aufgehalten. Er hält die Tiere an und hält sie fest und dann fängt er an zu graben. Schaut, was ist da drin? Und dann kommt da was Eckiges raus. Er gräbt weiter, holt es raus und ist das so eine kleine Schatzkiste mit einem rostigen Schloss außen. Man wird neugierig, probiert an dem Schloss, hat vielleicht ein kleines Werkzeug dabei, eventuell auch den Schleifstein, versucht's. Irgendwann springt das Schloss auf, er macht die Kiste auf. Und da drin finden wir dann so einen kleinen Schatz, wie vorhin auf dem ersten Bild. Er ist völlig überrascht und denkt sich, hoppla, was ist das? Wie ist das da hingekommen? Und dann überlegt er sich, ich bin bloß Pächter, das gehört ja dem Grundstückseigentümer. Wenn ich dem jetzt Bescheid gebe, nimmt er den Schatz und ich darf weiter pflügen. Wenn ich aber heimgehe und alles verkaufe, was ich habe, und hingehe und ihm anbiete, den ganzen Acker zu kaufen, und er verkauft ihn mir, dann habe ich den Acker für die Zukunft und den Schatz gleich. Und so macht er's. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Ich meine jetzt nicht, dass wir hier in Augsburg bei der Gartenarbeit einen Schatz finden. Das ist theoretisch möglich nach der langen Geschichte unserer Stadt, aber eher unwahrscheinlich nach den vielen Hochwassern, den vielen Kriegen und was es so alles gab. Aber haben wir vielleicht schon mal im Alltag irgendetwas Ungewöhnliches entdeckt? Etwas besonders Wertvolles? Manchmal liegt das ja geradezu zu unseren Füßen. Wir müssen nur hinschauen, es aufheben. Aber wir denken gar nicht dran. Wir müssen ja manchmal geradezu erst drüber stolpern, dass wir es entdecken. Und es gibt auch durchaus Schätze in unserem Alltag. Ich denke da an Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, die eine Idee haben, die mir hilft, das Problem zu lösen, an dem ich schon Tage sitze und nicht weiterkomme. Oder eine gute Seele, die sich meine Fragen anhört und mir einen guten Rat gibt und sagt, mach's anders, denk mal drüber nach. Oder Menschen mit einer rettenden Hand, kurz bevor ein Unglück passiert oder irgendwas ganz Blödes schiefläuft, die sagen, stopp! Und dann gerade noch rechtzeitig eingreifen. Merken wir das? Sind wir in dem Moment vielleicht überrascht, dankbar auch für das Eingreifen? Und dann gibt es ja noch größere Schätze in unserem Leben als Gut und Geld oder eine momentane Hilfe, nämlich einen Mensch, den wir kennenlernen und lieben lernen und der unser Mensch, ein Mensch, der uns annimmt, wie wir sind und unser ganzes Leben mit uns teilt, so schwierig das für diese Person manchmal auch sein mag, weil jeder von uns hat seine Eigenarten. Nicht alles ist so kompatibel, nicht alles ist immer reibungslos, aber den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, wir sagen ja nicht umsonst, ein Schatz fürs Leben. Und da habe ich Ihnen nochmal etwas aus dem Römischen Museum beigebracht. Solche Schätze gab es schon zu allen Zeiten, zu Zeiten der Bibel und eben auch schon damals in Aquileia. Sie sehen ein Schmuckstück aus Bernstein. Das ist wirklich nur ganz klein. So ein kleines Amulett, Anhängerle. Vermutlich hat ein wohlhabender Mann dieses Schmuckstück in Auftrag gegeben bei einem Bernsteinschnitzer. Es ist das Porträt einer Frau, die ihm besonders viel bedeutete. Wir kennen keine Namen, wir kennen keinen Ort, keine Jahreszahl. Wir wissen gar nicht, wer die Personen waren. Aber wir wissen, dieses Schmuckstück war sicher nicht billig. Es ist ganz fein, klein geschnitzt. Da hat jemand Stunden und Tage drauf verwendet. Und derjenige, der es in Auftrag gegeben hat, der hat sicher einiges dafür gezahlt. Aber das war es ihm wert. Die Person, der Auftraggeber, vermute ich, hatte den Schatz seines Lebens gefunden. Sie, diese Frau, war ihm alle Ehre und alles Gut und Geld wert. Beide Menschen, der Auftraggeber, der Schnitzer und vor allem die porträtierte Person, sind längst tot. Aber dieses Schmuckstück hat überdauert, über die Jahrtausende hinweg. Seinen wahren Wert können wir nicht schätzen, aber wir wissen jedenfalls, es war ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Und mit Geld ließ sich der Schatz dieser Liebe, dieser Frau, nicht aufwiegen. Sie verdiente dafür einen besonderen Schmuck. Kehren wir zurück zum Bild unseres pflügenden Bauern. Eigentlich lassen wir uns doch in unserer Routine ungern stören. Wir sind doch ganz froh, wenn alles so ein Stück weit bleibt, wie es ist. Wenn man weiß, Montagmorgens fangen wir da an und Freitagnachmittag hören wir da auf. Das ist so der übliche Alltag. Das ist doch auch entlastend, wenn es so bleibt, wie es ist und sich nicht ständig ändert. Aber was ist, wenn wir in der täglichen Furche unseres Lebens plötzlich selbst an einem Hindernis hängen bleiben, über einen großen Stein stolpern oder aus dem Tritt geraten, wenn wir anhalten müssen, unseren Flug, wenn wir aufblicken und uns überrascht umsehen, hey, so weit sind wir schon, so viel liegt hinter uns von unserem Leben und so wenig vielleicht noch vor uns. Dieser Impuls muss von außen kommen, aufzublicken und nochmal drüber nachzudenken, wo bin ich? Bin ich hier richtig? Für manche unter uns ist es der eigene Auszug aus dem Elternhaus. Plötzlich bin ich 18, 19 und gehe zum Studium oder zur Ausbildung weg oder zu einem Auslandsjahr. Und dann die Frage, wer bin ich denn? Wer will ich denn werden? Was will ich lernen? Was will ich können und was will ich tun? Welcher Beruf ist denn meine Berufung? Auf der anderen Seite denken sich dann die Eltern, ui, schnell sind's alt geworden, unsere Kinder, schnell sind's groß geworden. Da waren's gerade mal den Windeln entwachsen und jetzt gehen sie aus dem Haus, sind flügge geworden. Wie geht's mit uns Eltern weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Werden wir noch gebraucht? Und was wird nun der Mittelpunkt sein, wenn die Kinder uns nicht mehr brauchen? Und für andere ist es dann die berufliche Veränderung, beispielsweise eine Versetzung oder eine Kündigung, verbunden mit der Frage, wie geht's denn weiter, wenn der Acker, auf dem ich bisher gepflügt habe, die Firma, in der ich gearbeitet habe, verkauft wird und ich muss woanders neu anfangen, wie geht's denn da weiter? Und dann eine ganz einschneidende Veränderung ist der Ruhestand, wenn die ganze Ackerei, das ganze Pflügen und Werken sein Ende hat. Und man dann denkt, Mensch, ein Großteil des Lebens ist weg, das Arbeitsleben beendet. Womit fülle ich die Jahre, die noch bleiben? Keine Arbeit mehr, aber was gibt noch Sinn? Welche Tätigkeit, welches Ehrenamt, welches Hobby? Liebe Gemeinde, Sie werden jetzt fragen, Mensch, schön und gut, die ganze Lebensberatung da vorne, aber das hier ist doch eine Kirche, da sollte doch der Glaube im Mittelpunkt stehen. Nicht ein Acker oder ein Schmuckstück oder irgendeine Schatzkiste. Klar, Sie haben voll und ganz recht. Es ging ja die ganze Zeit schon um unseren Glauben. Denn was ist, wenn der Stein des Anstoßes, über den wir stolpern und plötzlich aufmerksam werden, ein Ruf Gottes ist, der uns mitten im Leben erreicht? Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann ich nicht sagen, wie es Ihnen ging. Ich erzähle dafür von mir, wie es mir ging. Ich habe so einen Stein des Anstoßes erlebt, und zwar, wie ich überhaupt zur Kirche kam. Ich wurde wie so viele in meinen Jahrgängen einfach getauft, okay, das gehörte dazu, habe meine Konfirmation über mich ergehen lassen, keinen besonders engen Draht zur Kirchengemeinde gefunden, war halt in meinem Sprengel dabei. Und sonntags in den Gottesdienst hat es mich auch nicht gezogen, abgesehen davon, dass es gute 20, 25 Minuten zu Fuß waren, mit dem Fahrrad vielleicht eine Viertelstunde, berg runter und nachher wieder berg rauf. War jetzt nicht so attraktiv. Ich war einer diffusen Art gläubig, aber seit der Konfirmation fast nicht mehr in der Kirche gewesen. Bis auf ein einziges Mal, da wurde in meiner Heimatgemeinde damals die Beisetzung meiner gerade verstorbenen Mutter abgekündigt. Und Sie können sich vorstellen, für einen 14-Jährigen ist so ein Erlebnis nicht so, dass er sagt, da möchte ich wieder hin. Sprich, ich machte um die Kirche einen Bogen die nächsten Jahre. Ich löste mich dann später mit Mühe vom Elternhaus. Es ging mir gar nicht so leicht, in die Ferne zu gehen. Aber ich fand dann am Studienort ein liebes Ehepaar, dessen eigene Kinder gerade aus dem Haus waren. Sie hatten Platz im Haus. Und sie haben mir ein Zimmer unter dem Dach vermietet. Ich war plötzlich Student bei ihnen. Und aus dem Vermieterdasein wurde eine tiefe Freundschaft, die bis zum Ende ihres Lebens jeweils andauerte. In der Nähe ihres Hauses war eine evangelische Kirche. Ich sah die, wenn ich von der Uni kam, ja, Haus mit Turm drauf, okay. Am Sonntag hörte man kurz vor 10 morgens läuten. Ja, schön, gilt aber nicht mir. Und eines Sonntags habe ich dann doch beschlossen, Mensch, gehst mal hin. Wie lange warst du jetzt nicht mehr in der Kirche? Und ich bin hingegangen und war von da an öfters im Gottesdienst, ja. Manchmal war die Predigt langweilig, manchmal interessant, die Musik mal modern, mal etwas klassischer, wie dem auch sei. Aber Monate später, ich war gerade mitten im Ackern im Studium, Lernen für Prüfungen, Lernen, Prüfung, Lernen, Prüfung, so das Übliche. Die Studenten unter uns kennen es, die Schüler sowieso. Da kam ich ins Stolpern. Zwei Prüfungen, für die ich alles getan hatte, habe ich völlig unerwartet in den Sand gesetzt. Und wusste gar nicht, wie mir geschah, weil ich hatte ja alles gemacht. Aber die bisherige Routine war dahin. Und ich habe mich dann an den Pfarrer gewandt, mal abends nach dem Gottesdienst. Und er half mir mit einem guten Gespräch. Er hat sich für mich geöffnet und mir geholfen, meine eigene Situation mit anderen Augen zu sehen. Er betete für mich, segnete mich und lud mich in den Kreis der jungen Erwachsenen ein. Und unter denen fand ich dann plötzlich Freunde, ganz neue Heimat, Gleichaltriger. Und da wurde ich zu Hause, nicht nur bei meinen Vermietern unterm Dach, sondern jetzt auch mit Gleichaltrigen. Aber mindestens genauso wichtig war, dass ich an der Universität einen Mitarbeiter fand, der meine Klausur anschaut und sagte, Andreas, dafür hättest du bei mir auch 0 Punkte gekriegt. Das ist Mist, was du geschrieben hast. War ich ziemlich erschüttert. Dann hat er gesagt, mit dem kannst du nicht bestehen. Vergiss, was die Professoren dir alles erzählen. Die stehen vorne und freuen sich, wenn ihr Studenten mitschreibt und zuhört, aber ihr müsst es verstehen, ihr müsst es lernen. Es reicht nicht, wenn du bloß zuhörst, was der da vorne erzählt. Der wird bezahlt dafür, dass er es vorliest, was er sowieso schon geschrieben hat. Aber du musst es erstmal verstehen. Und er hat mir andere Arbeitstechniken gezeigt, wie ich lernen sollte. Nicht auswendig lernen, sondern verstehen und anwenden. Und siehe da, mit seiner Anleitung habe ich die Ärmel hochgekrempelt, die Klausuren nochmal geschrieben und dann tatsächlich die Wiederholungsprüfungen geschafft und später auch beide Examina. Und wenn ich heute, so wie vorletzte Woche, Prüfungsvorsitzender an der Uni bin und da vorne die jungen Damen und Herren habe, die ihr erstes Examen bestehen wollen, habe ich immer noch das Gefühl, ich sitze eigentlich auf ihrer Seite, nicht auf dieser Seite des Tisches. Und ich kann mich gut in sie hineinversetzen. Und ich hatte damals als Student so viel Angst, dass ich die Prüfungen möglichst schnell machen wollte, das Studium schnell hinter mich brachte, weil die Examensangst größer wurde, je länger es dauerte, das Studium. Und das Erste, was ich heute in einer Prüfung mit meinen Studenten mache, ich versuche ihnen die Angst zu nehmen und sage langsam, kommen Sie erstmal zur Ruhe, wir sind eine Prüfungskommission, wir werden Sie nicht reinreiten, wir wollen nicht die Lücken Ihres Wissens, sondern wir wollen wissen, was Sie können. Wir helfen Ihnen dabei und schauen Sie mal, in 2,5, 3 Stunden haben Sie es hinter sich. Helfen Sie uns, indem Sie zeigen, was Sie können. Wir helfen Ihnen, dass Sie das zeigen können und dann gemeinsam schaffen wir es. Bisher haben wir es immer geschafft. Manches Mal mit Ach und Krach, je nach Kenntnissen der Studenten, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, das bleibt so. Aber genau dieser Aspekt damals, das aus der Routine raus, aufblicken, wo bin ich? Ich bin falsch. Genau dieser Aspekt war ein Ruf Gottes, der mich aus der Furche, die ich zog, versetzte. Sagte, ganz anders, mach's anders. Und es waren viele Schätze, die ich damals zur rechten Zeit fand. Der Stein des Anstoßes hielt mich an, ja, aber ich habe da nicht gehadert, warum Gott, hast du mir das geschickt, warum? Sondern im Nachhinein merkte ich erst, was er mir alles in seiner Fülle damit geschenkt hat. Die lieben Vermieter, die meine Freunde wurden. Die lieben Mitwirkenden im Jugendkreis, zu denen ich heute noch Freundschaften pflege. Der Mitarbeiter an der Universität, der mir das Lernen beibrachte, sodass ich es heute meinen Studenten beibringen kann. Das sind alles Schätze und Gaben, für die ich nichts kann. Aber sie waren verbunden mit diesem Stein des Anstoßes. Und so wurde aus allem, was damals ein Hindernis war, letztlich eine große Ernte und ein großer Segen. Schauen wir uns, Markus, bitte das vierte Bild an. Sie kennen ähnliche Bilder vielleicht, das ist an der Paar unten bei Ottmaring aufgenommen. Vorne der Fluss, die Ufer links und rechts und im Hintergrund der Abendhimmel. Der Schatz im Acker, die Perle auf dem Markt. In beiden Gleichnissen lässt Gott Menschen aus dem Alltag aufblicken. Er lässt sie sich neu orientieren und zeigt ihnen eine neue Perspektive. Nicht das, was sie vor Augen und vor den Füßen haben, sondern darüber hinaus. Der Schatz im Acker, die wertvolle Perle, damit erzählt Jesus von sich selbst. Er ist der Schatz, den es gilt zu entdecken, nicht nur in der Kirche, sondern in unserem ganzen Leben. Alle Schätze der Welt, die reichen nicht an ihn heran, denn er hat das Größte, Wichtigste, uneinholbar Wertvollste gemacht, was je ein Mensch getan hat. Er hat sein Leben gegeben für die Schuld aller anderen. Und wenn Gott uns solche Steine des Anstoßes im Alltag schenkt, manchmal wirken sie erstmal wie ein Fluch, wie ein Schaden, wie ein Unglück. Aber je nachdem, wie es sich weiterentwickelt, kann es sein, dass wir im Nachhinein entdecken, Achtung, das war eigentlich ein ganz großer Schatz. Am wichtigsten in unserem Leben sind dann doch nicht die Schätze im Acker, die Perle auf dem Markt, sondern die Beziehung zu ihm, dass wir wissen, in ihm haben wir einen treuen Freund in den Nöten und in den schönen Tagen unseres Lebens. Und gerade wenn er uns immer wieder neue Chancen schenkt, uns innehalten lässt, dann sollten wir auch neugierig werden und diese Schätze gerne entdecken. Mal drüber nachdenken, nicht wie komme ich wieder zurück in meine Furche, sondern nochmal überlegen, ist das wirklich der richtige Acker, auf dem ich bin? Oder muss ich was ändern? Manchmal sind es Kleinigkeiten, die aber für eine große Veränderung sorgen. Und wie bei mir damals während meines Studiums, war es der Stein des Anstoßes, der mich zum Glauben und einer inneren Beziehung zu Gott brachte. Und ich kann nur dankbar sein, dass er das damals so arrangiert hat, auch wenn ich es in dem Moment, als ich stolperte und zu Boden fiel, nicht verstand. Und bei unserem Schatz, speziell bei unserer Perle, da reicht es auch nicht, sie bloß aufzubewahren. Es reicht nicht, den Glauben innerlich im Herzen zu haben. Das ist schon mal der erste Schritt, gut. Aber jede Perle braucht eine Fassung, damit sie zum Tragen kommt, damit sie ihre Schönheit entfalten kann. Die Gemme, die wir vorhin sahen, die war sicher nicht irgendwo versteckt, sondern die trug jemand am Hals, damit sie sichtbar wurde. Nicht um Neid zu wecken, sondern um die Schönheit des Ganzen zu verleihen. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Es reicht nicht, ihn im Herzen zu haben, sondern wichtig ist, ihn zu entfalten, ihn zu leben. Mit unseren Menschen in der Familie, im Verwandtenkreis, am Arbeitsplatz und auch hier in der Gemeinde. Denn dann stellt sich immer die Frage, wo ist der Raum, den wir brauchen, um unsere Fähigkeiten zu entfalten? Vielleicht gerade in unserer Gemeinde in St. Matthäus, denn hier wollen wir uns an Gottes bedingungsloser Liebe freuen, sie leben und miteinander in seinem Namen wirken. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.